Jesus, wir bitten dich, berühre uns, dass unser Herz neu für dich brennt aus der Gegenwart, aus der persönlichen Erfahrung und Begegnung mit dir heraus. Das lass auch jetzt durch dein Wort und deinen Geist geschehen, mit uns, in uns, unter uns. Amen. Einschüchtern nicht mit uns. Einschüchtern, mal sehen, ob man es sehen kann hier, ist ein bisschen dunkel und blass, kommt nicht so toll rüber. Also springen wir einfach eins weiter. Einschüchtern ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen. Petrus und Johannes, und wir haben gehört und lesen gleich nochmal davon. Und vielleicht könnt auch ihr euch erinnern an Geschichten aus eurem Kinderdasein. Wie kann man Kinder einschüchtern? Schülerdasein, eingeschüchterte Schüler. Kommt da was so langsam Erinnerungen in euch hoch? Ich kann mich gut erinnern an Zeiten, wo ich mit Magenschmerzen morgens vor der Schule auf der Toilette gesessen habe, eingeschüchtert von der Art und Weise, wie Lehrer mit mir umgegangen sind. In Klammern, ganz unschuldig daran war ich nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Eingeschüchtert sein. Da wohnten welche so ein bisschen außerhalb von unserem Dorf und die waren noch ein bisschen anders als andere, die waren auch ein bisschen noch rauer und ruppiger und irgendwie mochte ich die, aber sie waren auch immer so einschüchternd in ihrem Auftreten. Oder ich denke vor 20 Jahren an unseren Umzug damals. Der Umzugswagen stand vorm Haus und die Dinger da, die Flügeltüren geöffnet. Und dann kam einer in einem großen, dicken, teuren Auto vorgefahren und schien da irgendwie, jedenfalls traute er sich nicht vorbeizufahren und hatte auch offensichtlich nicht nötig zu fragen, ob man denn, sondern ging die Scheibe runter und dann kam ein roter Kopf aus diesem Fenster und dann tat es ein Gebrüll in der ganzen Straße. Er wollte, dass man schnell reagiert und offensichtlich die Möbelträger auch so eingeschüchtert waren, dass die auch nicht 5 Minuten warten würden, 5 Sekunden warten würden. Ich war auch ordentlich eingeschüchtert, habe gedacht, meine Güte, in was für eine Nachbarschaft sind wir hier geraten. Aber der Chef von den Möbeln, von der Fahrer, ja, der war überhaupt nicht eingeschüchtert. Der hat was ganz Kluges getan, da habe ich was fürs Leben gelernt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist vors Auto hingegangen und hat diesen roten Kopf angeguckt und hat den genau so zurück angeschrien. Ja, hat den genauso angeschrien. Wenn Sie nicht ordentlich mit mir reden, dann bewege ich hier überhaupt nichts. Sie können anständig mit mir reden, aber nicht in dem Ton. Ein gewaltiges Donnerwetter auf den Mann losgelassen. Und siehe da, die ganze Einschüchterungstaktik war verflogen. Der fragte höflich, ob man ihm denn nicht Platz machen könnte. Er würde gerne durchfahren. Ha, da hatte ich was gelernt. Und ich weiß von manchen, die in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo Brüllen zur Tagesordnung gehörte und sie sagen, das schüchtert mich überhaupt nicht mehr ein. Ja. Es gibt verschiedene Wege, wie man Menschen einschüchtern kann. Petrus und Johannes hatten, wir haben letzten Sonntag davon ja gehört, hatten dieses Wunder erleben können, dass sie einem Gelähmten, den sie sich genau angeschaut hatten, aus seiner Lähmung heraus befreit haben im Namen von Jesus. Und dass die Menschen zusammengekommen waren und gesagt, was ist da passiert? Erzähl uns! Und Petrus und Johannes erzählen. Und während sie noch zum Volk reden, jetzt lese ich die ersten Verse aus dem 4. Kapitel, traten die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer zu ihnen. Ein starker Auftritt, ja. Wenn ich jetzt rede und jetzt kommen hier drei Leute, der Bürgermeister und der Chef von der Polizei und ja, die Presse, und die stellen sich hier neben mich, das ist schon mal was, ja. Noch so eine Geschichte, Einschüchterung in unserer Jugendzeit. Wir waren wandern unterwegs und irgendwas war wohl nicht richtig mit uns oder an uns. Und dann kam einer auf uns zu und sagte, eigentlich wäre ich jetzt in Uniform. Und das sollte uns schon mal mächtig einschüchtern. Ja. Hier, ja, einen Uniformierten, den Hauptmann des Tempels. Und die Truppe da, also die da kamen, die waren aufgebracht, emotional aufgebracht, dass Petrus und Johannes das Volk lehrten und über die Auferstehung von den Toten am Beispiel von Jesus erzählten. Und sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum Morgen im Gefängnis, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die die Predigt gehört hatten, die kamen zum Glauben und die Zahl der Männer stieg auf ungefähr 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre obersten, ältesten Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas und der Hohepriester und Kaiphas und Jonas und Alexander und alle, die aus dem Hohepriestergeschlecht waren. Und sie ließen sie vorführen und verhörten sie. Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Also hier haben wir eine ganze Reihe von Einschüchterungsmethoden, die damals wie heute noch funktionieren. Ja, ein starker Auftritt, uniformierte Machtpersonen, Offizielle und dann noch mit starker emotionaler Erregung. Ja, die waren aufgebracht. Das ist der rote Kopf, der aus dem Fenster rauskommt. Ja, und da boom, geht das Donnerwetter los. Erstmal eine Nacht die Leute ins Gefängnis bringen. Das macht schon ja, was mit den Menschen. Dann kommt das Verhör und wir lesen nachher noch von Verboten, von Drohungen und dann steigert sich's im nächsten Kapitel von Schläge und im übernächsten Kapitel 7 dann die Steinigung von Stephanus. Und dann geht das Morden los. Einschüchtern. Ein starker Auftritt und schon ist Petrus und Johannes von der Bühne geräumt. Einschüchtern. Es gibt auch noch Einschüchterungsmethoden, die jetzt weniger offensichtlich sind. Das herablassende Lächeln. Ein bisschen bissiger Spott, der den anderen zum Schweigen bringen soll. Eine lässige Gleichgültigkeit, emotionale Ablehnung, die man spürt. Das macht nicht gerade Mut, um miteinander im Gespräch zu sein. Der Verweis auf die Mehrheitsmeinung oder auf unserer Seite zu wissen, die anderen sind viele, ich bin allein. So wie wir es am Anfang in dem Beispiel gehört haben, ist doch klar, wie hier die Richtung geht, wie die Mehrheit steht, was jetzt zu tun ist. Und dann wagt es eine Frau, dagegen anzugehen. Das Ziel ist immer das Gleiche, Distanz schaffen, den anderen klein halten, den Boden unter den Füßen entziehen, ihn mundtot machen, zum Schweigen bringen, ihn kaltstellen, wie auch immer wir das in unserer Sprache sagen, einschüchtern. Und Petrus und Johannes finden sich, anstatt jetzt in der wachsenden Gemeinde, in einem kalten, dunklen Gefängnis. Anstatt ein tolles Abendbrot in der herrlichen Gemeinschaft mit den anderen zusammen, Festfreude, es sind noch mehr zum Glauben gekommen, die Gemeinde wächst, das ist prima, sitzen sie vielleicht mit den Mäusen und Ratten zusammen auf dem Zellenfußboden. Petrus und Johannes im Gefängnis. Wir können ja mal reinhören, wie die beiden sich unterhalten. Petrus, das fühlt sich aber gar nicht gut an. Johannes, ob Jesus uns vergessen hat? Petrus, ich dachte, er würde uns vor so etwas bewahren. Johannes, nach all dem Einsatz für ihn hätte ich mir jetzt auch was anderes gewünscht. Wenn ihr mich jetzt fragt, in welchem Vers das steht, muss ich sagen, in keinem. Das ist nicht hier drin. Ja. Wir wissen nicht, wie die beiden sich in der Nacht unterhalten haben und was sie miteinander gesprochen haben. Ich habe da einfach mal was in Petrus und Johannes hineingelegt in ihren Mund. Und ihr könntet das jetzt noch verlängern und vielleicht aus euren eigenen Erfahrungen heraus. Ja, wie funktioniert Einschüchterung und was denke ich dann in meinem Herzen? Wie verliere ich den Mut, Jesus zu bezeugen, mich zu Jesus zu stellen, als Christ mich zu outen? Wie verliere ich den Mut? Ja, und was kommt dann in meinem Gespräch mit Jesus? Jetzt war ich schon mal mutig und dann kommt so eine Reaktion. Warum ist der andere immer so zu mir? Herr, jetzt bete ich schon so lange, warum geht da die Tür nicht auf? Und wir können eine ganze Jammerlitanei zusammenstellen und könnten hier Folie für Folie füllen, was uns dann in den Sinn kommt. Vielleicht und wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher war aber, dass Petrus und Johannes eine andere Form von Gespräch miteinander hatten in dieser Nacht im Gefängnis. Sie haben sich erinnert an das, was Jesus ihnen gesagt hat. Schließlich waren sie ja 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Schließlich hat Jesus sie ja auch vorbereitet auf die Zeit, nachdem er nicht mehr bei ihnen ist, in dieser leiblichen Form und sie so die schöne Zwölferschaft bilden, sondern in der auch anderes auf sie zukommen wird als Nachfolger von Jesus. Hören wir mal hinein, Petrus und Johannes im Gefängnis. Petrus, was hat Jesus uns nicht gesagt? Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor den Engeln Gottes. Johannes, ja, und er hat uns auch gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten und euch danach nichts mehr tun können, sondern habt Respekt vor dem, der euer ganzes Leben in seiner Hand hat, nämlich Gott. Petrus wieder, wenn sie euch vor Regierungen schleppen, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch lehren, was ihr sagen müsst. So hat uns doch Jesus vorbereitet auf das, was wir jetzt hier erleben. Der Heilige Geist wird uns sagen, was wir sagen müssen. Johannes, darauf können wir uns verlassen. Johannes, ja, und außerdem hat unser Herr gesagt, das, wovon das Herz voll ist, wovon es übersprudelt und überfließt, das wird auch aus unserem Mund wieder rauskommen. Also, Johnny, schlaf gut. Okay, Peter, morgen sind wir wieder dabei. Und dann haben die beiden sich hingelegt und geschlafen und waren frisch und ausgeschlafen, als die Tempelwache am nächsten Morgen die Riegel aufgeschoben hat und sie da rausgeholt hat. Wenn ihr mich fragt, wo das steht, nirgendwo. Aber was wir hier lesen ist, also sie ließen sie holen und alle saßen da beisammen und dann kommt die Frage, aus welcher Kraft, in welchem Namen habt ihr das getan? Und jetzt lesen wir Vers 8, Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, antwortete ihm. Also genau das, was sie gerade in der Nacht besprochen hatten. Macht euch keine Sorgen, der Heilige Geist wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, antwortete ihm, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Wenn ihr uns heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört, durch wen er gesund geworden ist, dann sollt ihr und das ganze Volk Israel wissen, dass dieser Mann gesund vor euch steht im Namen von Jesus Christus. den ihr gekreuzigt habt. Ist ja erst ein paar Wochen her. Es sind die gleichen Leute, die uns genannt werden. Ja, der Kaiphas und der Ananias und so weiter. Die haben erst ein paar Wochen vorher den Beschluss gefasst, Jesus zu kreuzigen, zu töten. Und jetzt steht Petrus da und sagt, ihr habt ihn kreuzigen lassen, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und dieser Jesus ist der Stein, die Grundlage, ja, zum Eckstein wird, auf den jetzt diese ganze neue Bewegung, von der ihr mich gestern so weggeholt habt auf unsanfte Weise, ja, diese ganze neue Bewegung ruht auf diesem Eckstein Jesus Christus. Und in keinem anderen Namen ist Heil, ist Erlösung, ist Rettung. Schauen wir es uns nochmal an. Aus welcher Kraft, in welchem Namen handelt ihr? Und Petrus und Johannes erklären es. Und wie sie das machen, ist wunderbar. Wie sie das machen, ist wunderbar. Von dem einen Menschen, der heil geworden ist, ja, der wieder auf seinen Knochen stehen kann, der wieder hüpfen, springen kann, von dem einen Menschen, der heil geworden ist, gehen Petrus und Johannes jetzt über und sagen, nicht nur der eine ist heil geworden, jeder von uns muss heil werden. Jeder von uns kann heil werden. Und es geht gar nicht nur um die Knöchel und die Knochen, um das Springen, sondern es geht darum, dass unser Leben mit Gott heil wird. Und dann spricht er über dieses Heilwerden zu den Experten, die sich wundern, wie kann der so reden? Es ist kein anderer Name. Es ist niemand anders von Gott gegeben. Ja, das ist der Weg, den Gott sich ausgedacht hat, mit seinem Sohn Jesus. Das klingt so furchtbar absolut, das klingt so furchtbar exklusiv und das ist es auch. Das ist nicht was, was wir heute gerne hören in einer Multi-Optionsgesellschaft, ja, wo wir für alles viele Möglichkeiten haben. Und wenn jemand uns sagt, also es gibt die Möglichkeit, entweder du machst das so oder du machst es so, du könntest es auch noch so machen, dann wissen wir, das sind noch längst nicht alle Möglichkeiten. Es geht immer noch was mehr. Man muss nur lang genug fragen, man muss nur lang genug forschen, man muss nur irgendwas Neues probieren. Es gibt immer noch viel mehr Möglichkeiten. Und wenn hier sich einer hinstellt und sagt, Jesus ist der Weg, und den hat Gott uns gegeben, das ist das Angebot Gottes, dann können wir sagen, ach, hast du nicht noch ein paar andere Angebote, lieber Gott? Kann doch wohl nicht wahr sein, du hast nur ein Angebot? Das ist ein bisschen, ja, also nur ein Angebot, wenig. Zu wenig, nicht attraktiv. Und Gott sagt, das ist mein Angebot, ja, Jesus, mein Sohn. In dem ist alles euch gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will denn weniger haben? Alles andere ist weniger. Und Menschen machen sich viele Angebote. Und einer sagt dem anderen, wie könnte man mit dem Leben zurechtkommen? Wie kann mein Leben heil werden? Wie kann mein Leben sinnig werden? Wie finde ich einen Weg, irgendwie mit mir selbst auszukommen und mit den anderen? Ja, da gibt es viele Überlegungen und Angebote, aber es ist nur eins, das von Gott kommt und das uns wirklich bis ins Innerste hinein heil machen möchte. Die Herren damals fühlten sich offensichtlich zu dolle belehrt und sagen dann auch, sie wundern sich über die Unerschrockenheit von Petrus und Johannes, Vers 13, und wunderten sich, sie kannten sie als ungelehrte, einfache Leute, aber sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wir haben es in der Schriftlesung vorhin gehört. Also deswegen ziehen sie die einfache Karte, nämlich ihre Rolle, ihre Autorität, ihre Amtspersönlichkeit und sagen, wir verbieten euch, nochmal zu irgendeinem Menschen darüber zu reden. Also hier ist jetzt der krasse Gegensatz. Ja? Petrus sagt, für alle Menschen unter dem Himmel ist Jesus da. Das ist Gottes Weg. Und die sagen, zu keinem mehr, zu niemandem mehr werdet ihr über Jesus reden. Und jetzt kommt Petrus und sagt, beurteilt, ob das richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott? Und es geht in die nächste Runde. Ja, das ist hier so ein Ringen miteinander. Und wir sehen, dass genau das passiert, was Jesus versprochen hat. Die beiden sind im Heiligen Geist. Ja, die haben Verbindung zu Gott. Die wissen, was sie sagen sollen. Und dann geht es in die nächste Runde. Ja, sie bleiben dabei. Wir verbieten euch und drohen. Dann kommen die Drohungen. Und jetzt kommt Petrus und Johannes. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es einfach nicht lassen. Heute Morgen im Familiengottesdienst, eigentlich müssten wir euch das fast nochmal vorspielen, da war der kleine Willi, unsere Handpuppe, und der Traugott hat hier gesessen und seine Zeitung gelesen, Sportnachrichten, wie Bayern wohl gestern gespielt hat, das hat ihn interessiert. Und der Willi, der wollte unbedingt was erzählen. Der ist an ihm rumgezappelt und rumgeturnt und hat gemacht und hat erzählt von seinem Zoobesuch gestern, ja, von den Elefanten und von den Giraffen. Wie, und wollte immer das erzählen und mit dem Traugott ins Gespräch kommen, nämlich wie kommt das Futter eigentlich in den riesigen Korb da oben, wo die Giraffen hinkommen? Tolle Frage, ja. Aber der Traugott wollte einfach nur, und das, was er gelesen hat, war gar nicht so erquicklich mit den Bayern und Bochum gestern. Also, der war nicht mal besonders gut drauf dabei. Und schließlich hat Willi erzählt von dem Känguru, das so springt. Und dann ist er dem Traugott noch auf den Kopf gesprungen, um etwas Aufmerksamkeit zu kriegen. Warum? Weil der Willi so begeistert war von dem, was er gesehen hat, dass er es nicht lassen konnte zu erzählen. Wovon sind wir so begeistert, dass wir es nicht lassen können, zu erzählen? Ich habe diese Woche etwas Interessantes gelesen von einem Pastor, der mit einigen Gemeindegliedern zusammensitzt. Alles Menschen, die schon lange in der Gemeinde dabei sind, die sich erinnern können an die goldene Zeit der Gemeinde, ja, wo man tolle Dinge erlebt hat und mit Jesus, und sie sprechen auch darüber, und dann, ja, da ist so Lähmungserscheinungen in der Gemeinde und es geht nicht richtig voran und es ist nicht mehr, und es kommt dann auch das Gespräch darauf, wie das ist, Jesus zu bezeugen, und dann sagt eine Frau in der Runde, als ich Christ wurde, wollte ich alle davon überzeugen, was ich erlebt hatte. Aber jetzt finde ich es bequemer, einfach den Mund über meinen Glauben und Jesus zu halten. Und das Überraschende geschieht, dass die Nächsten auch sagen, mir geht das auch so. Mir geht's ähnlich. Und der Nächste in der Runde denkt, wenn ich jetzt auch noch sage, dass bei mir das so ähnlich ist, was denken die anderen über mich? Jetzt wird es wenigstens ehrlich. Schauen wir nochmal, was die beiden uns mit auf den Weg geben. Es ist in keinem anderen Heil. Kein anderer Name kann retten. Beurteilt selbst, ob es richtig ist, Gott mehr zu gehorchen als ihm. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden. Schauen wir uns das mal an. Das erste ist also eine Überzeugung. Und irgendwas stimmt mit der PowerPoint nicht, die ist verrutscht. Aber ich glaube, es kommt so ungefähr noch raus. Ja. Das erste ist also eine Überzeugung. Ja. Was ist meine Überzeugung? Trägt die? Ist die wirklich da? Oder ist das so eine, die im Kopf abgespeichert ist? Irgendwie, aber nicht fürs Leben relevant ist. Was ist Jesus für dich? Welche Überzeugung hast du von Jesus? Das zweite ist eine Frage, wer bestimmt, was ich rede und was ich schweige? Wer ist der Chef für mich? So sagt mein Sohn das immer. Ja? Er hat einen Chef und dann hat er den Chef. Und der Chef ist der Eigentliche. Ja? Was von dem kommt, das gilt. Chef. Wer ist mein Chef? Beurteilt selbst, ob es richtig ist. Wir möchten Gott mehr gehorchen als Menschen. Jetzt muss ich eine kleine Klammerbemerkung machen, weil zu diesem Vers habe ich gerade in der letzten Woche auch wieder E-Mails bekommen. Und ihr vielleicht, der ein oder andere von euch auch. Ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann kommt, warum es absolut dringlich und wichtig ist und auf jeden Fall richtig, sich nicht impfen zu lassen. Und zwar, weil man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und dann werden irgendwelche Erklärungen abgegeben. Ich habe Respekt vor den Menschen, die sagen, ich lasse mich jetzt nicht impfen. Ich habe auch Angst davor. Ja, ich habe Angst vor Nebenwirkungen oder ich habe Angst, weil ich und meine Gesundheitssituation, ich möchte das nicht, denn ich bin auch bereit, die Folgen aufzunehmen und ich lebe und verhalte mich entsprechend oder ich diskutiere mit anderen. All das ist in Ordnung. Ja. Aber zu meinen, es gibt ein 11. Gebot, du sollst dich nicht impfen lassen, und daraus dann abzuleiten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dieses Thema mit diesem Vers zu verquicken, das halte ich für ziemlich schwierig. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber weil ich denke, dass diese E-Mails nicht nur bei mir landen, sondern bei vielen anderen auch. Ich finde es toll, wenn Christen missionarisch unterwegs sind. Aber unser Auftrag ist nicht, zum Impfthema missionarisch unterwegs zu sein und das jetzt an den Willen Gottes zu koppeln, was gerade meine persönliche Überzeugung dazu ist. So, das ist die Klammer wieder zu. Wer ist Chef für mich? Es geht hier nicht um dieses kleine Thema, um jene Überzeugung oder sowas, sondern es geht darum, reden wir von Jesus? Sind wir bereit, uns hinzustellen und zu sagen, ich bin ein Christ, so wie Ellen das vorhin gesagt hat. Ja? Jetzt traue ich mich das auch bei meinen Freundinnen zu sagen, die vorher hätte ich es mich nicht getraut, weil ich weiß, dass sie anders denken. Jetzt traue ich mich ihnen zu sagen, du, ich bete für dich, wenn die Situation so ist. Darum geht's. Und das lassen wir uns nicht verbieten. Was brennt in mir? Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Oder können wir es doch lassen? Wie ehrlich sind wir mit uns selbst? Fangen wir mal mit uns selbst an. Ja? Was ist meine Überzeugung in Bezug auf Jesus? Wer ist der Chef für mich und bestimmt dann, was ich sage und was ich nicht rede? Was brennt denn in mir? Und was der Pastor da in seinem Buchbericht geschrieben hat, das wünsche ich mir für uns auch, für unsere Gemeinde, für unser Miteinander, dass wir wenigstens ehrlich miteinander sind und sagen, es brennt nicht so dolle in mir. Ich habe gar keine Sehnsucht danach, das anderen Menschen zu sagen. Meine Jesus-Überzeugung ist blass geworden. Dann können wir wieder anfangen, miteinander ehrlich zu reden. Dann können wir auch wieder suchen und fragen, wie kann das in uns wieder zum Leben kommen? Wie kann das wieder brennen? Wie kann Jesus uns wieder so zu packen kriegen, dass es uns eine Freude ist, für ihn einzustehen? Dass wir Fantasie aufbringen wollen, um zu sagen, wie kann ich denn von ihm etwas weitergeben und sagen. Das nächste Lied lädt uns ein, zu Jesus zu kommen. Und in dem Lied heißt es dann: Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, Jesus, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Ist das so? Wenn das unser Herz so berührt, wenn das unsere innere Überzeugung wird, all unser Lob reicht niemals aus, ist dieses Lob dann nur auf 11 bis 12 Uhr am Sonntagmorgen in der FEG beschränkt? Oder darf das dann auch am Montag noch erklingen im Gespräch mit den Arbeitskollegen? Was hast du gestern gemacht? War doch ein tolles Wetter, oder? Ja, ich war im Gottesdienst. Ach so. Ja, ich habe was Tolles erlebt. Ja. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Lasst uns das Lied miteinander singen. Mutig komme ich vor den Thron. Amen.